Willkommen zum UWorkChat-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Jana Winzer. Viel Spaß!
Und dadurch ist die Akzeptanz von dem Begriff New Work einfach in den Keller gesunken. Dabei steckt da so wahnsinnig viel Wertvolles drin für die Weiterentwicklung der Arbeitswelt. Und man muss ja auch nicht alles neu machen. Wir haben ja auch vieles Gutes, auf das wir uns stützen können und bewahrenswert ist. Aber dennoch dürfen wir hinterfragen, was brauchen wir für eine schlagfertige Wirtschaft in Deutschland? Also wir sind ja irgendwie gerade in so einer Ohnmachtsstellung, wie so ein Opossum, was sich auf den Rücken legt. So, oh, ich bin mal gerade kurz tot, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also wir dürfen da einfach wieder stärker hingucken, was hat uns hierher gebracht, was sind unsere Stärken und was lohnt es sich zu verändern. Auch in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und das sind so Ansätze, wie es in Skandinavien einfach in der Kultur verankert sind. Partizipation, Augenhöhe, Leute mit ins Boot holen. Gerade in Krisenzeiten finde ich es umso wichtiger, Leute mit einzubinden. Weil da die Schwarmintelligenz zu nutzen, Lösungen zu entwickeln, ist einfach so irre wertvoll.
Und damit moin und schöne Grüße aus Berlin heute. Willkommen zurück zum New Work Chat. Freue mich sehr, dass Diana heute da ist. Moin.
Moin Gabriel oder hey, hey.
Genau. Von wo aus bist du dabei?
Ich bin aus Hamburg dabei heute.
Deine Homebase, ne?
Ja, meine Homebase, meine gewählte Homebase.
Schön, dass wir heute sprechen können. Wir haben uns auch Zeit genommen, um das vorzubereiten. Wir haben gerade nochmal geguckt, das ist auch schon gut ein Jahr her, dass wir das schon mal so ein bisschen vorbesprochen haben. Wir freuen uns, heute von dir zu erfahren, einerseits, wie du auch auf das Thema New Work blickst. Man sieht das auch so im Hintergrund bei dir gerade. Ein Begriff, der ja hier auch im Podcast-Titel steckt, aber viele stellen ihn schon sehr in Frage mittlerweile. Mal gucken, was du dazu zu sagen hast. Wir gucken heute in deine Arbeit, aber die erklärst du uns am besten selbst. Und ganz am Anfang darfst du meiner 11-jährigen Tochter natürlich auch gerne mal erklären, was du so tust.
Deine 11-jährige Tochter. Okay, vielleicht ist es am besten vergleichbar mit einem Abenteuerspielplatz. Und das, wenn man sich Unternehmen anschaut, die große Arbeitswelt dort, würde ich immer gerne mit einem Abenteuerspielplatz vergleichen, weil es gibt einfach unterschiedliche Räume und Settings, in denen wir arbeiten. Wir treffen immer wieder auf neue Menschen und da arbeiten wir mit dem Hey-Team dran, das so gut, gesund, so professionell und produktiv wie möglich zu gestalten, sei es jetzt räumliche Konzepte, aber auch mehr das, wie wir zusammenarbeiten, wie wir führen. Einmal im Büro brauchen wir neue Spielregeln, wer spielt wo, mit welchen Rahmenbedingungen, damit keiner runterfällt und sich verletzt. Und aber auch, wenn wir an verteilten Orten arbeiten, wie sind da dann gute Formen für Kommunikation und Führung?
Und der Name ist ja natürlich auch schon sehr interessant. Hey, das Hey-Team. Was hat es damit auf sich?
Das ist ganz spannend. Also ich bin ja 2020 gestartet, alleine, selbstständig mit dem Thema Workplace-Transformation und meine E-Mail-Adresse hieß hey@janawinzer.de. So, und dann habe ich irgendwann Mitarbeiter dazu bekommen und dann fühlte sich das nicht mehr so stimmig an und dann habe ich so einen langen Findungsprozess für den Namen gehabt und ein Kunde sagte mir, ich habe mich total abgeholt gefühlt mit dem Namen, mit hey@janawinzer, das ist so nahbar. Naja, und dann arbeitet das noch ein bisschen, auf einmal wurde das Hey-Team draus und das Hey ist für mich so einfach dieses fröhliche Miteinander. Wenn ich nach Schweden gehe und ich liebe Schweden, dieses einfach so, man ist so direkt nah beieinander und das möchte ich gerne einfach mehr in die Arbeitswelt tragen und dann mit dem Team zusammen ist es immer noch mal ein bisschen schöner. Und deswegen, hey Team.
Ja, mir gefällt das auch sehr gut. Ich habe ja auch große Affinität zum Norden und auch zu Skandinavien. Das ist ja quasi die nächste Station bei uns in Rostock. Wenn du mit der Fähre losfährst, ist das nächste dann Geza, Dänemark. Aber vielleicht gucken wir auch noch mal so ein bisschen in deine Story. Wie bist du denn eigentlich zu deiner eigenen Company gekommen? Du hast ja vorher auch schon interessante Berufserfahrungen gesammelt. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen.
Ja, absolut. Also studiert habe ich tatsächlich BWL, obwohl mir meine Berufsberatung damals gesagt hat, mach mal Innenarchitektur oder Architektur. da war aber, es waren so viele arbeitslose Architekten, hat meine Eltern dann gesagt, mach mal was, wo du Geld verdienst. Und habe dann mich für BWL entschieden, bin dann nach dem Studium bei der SAP eingestiegen als Business Consultant, also da irgendwie gefühlt auch schon Quereinsteiger gewesen, weil man mich irgendwie auch erstmal in IT-Systeme reinlassen wollte. Da haben wir dann schnell festgestellt, ich bin besser in der Arbeit am Menschen und nicht am System, und bin dann über IT-Projektmanagement-Themen zu Otto gekommen, also bin abgeworben, war dann in der Otto IT für verschiedene Transformationsthemen zuständig, bis dann meine Direktorin damals wechselte von der IT ins Facility Management und mit der Bitte, ich möge ihr doch folgen, um das Thema New Workspaces als Projektleitung zu verantworten. Und da habe ich noch nicht mal eine Sekunde überlegt, habe sofort Ja gesagt, also auch die Personaldirektorin damals, also überleg doch nochmal. Ich so, nee, ich mache das auf jeden Fall. Und da kam ich dann halt zu dieser wirklich sehr glücklichen Wendung, weil auch damit das Thema Architektur wieder zurück in mein Leben gekehrt ist. Das wussten damals meine Direktoren nicht, aber es war also für mich ein 100% Match. Ich habe mich da wirklich 100% wiedergefunden in der Aufgabe, das Thema zu konzipieren, damals bei Otto. Mhm. Dann auch in der Umsetzung als Programmleitung zu verantworten, sehr nah bei den Menschen, deren Interessen zu verstehen und das in Konzepte zu übersetzen. Also auch hier habe ich keine Architekturkonzepte entwickelt, das haben natürlich die Architekten gemacht, aber den Übersetzer gespielt. Und ja, das hat große, große Freude bereitet. Naja, und dann waren das von 2014 bis 2019 ja doch ein paar Jahre, wo ich dann dachte so, ich könnte jetzt mal wieder ein bisschen mehr neue Impulse gebrauchen, meine Lernkurve. Ich habe unheimlich viel gelernt in der Zeit. Also das war super, super spannend.
Ja, und erzähl auch gerne mal, wie ihr den Workplace gestaltet habt. Wie war denn das?
Also sehr menschenzentriert. Also schauen, wie wollen wir nach vorne hin arbeiten, wenn wir erfolgreich sein wollen. Also mehr das agile Thema nach vorne denken. Otto arbeitete schon immer im Großraum, aber es war mehr so Kapitolversicherung, ne? Also diese alte Arbeitswelt, und da war halt dringender Handlungsbedarf. Und wir haben hier auch mit der Farbpsychologie gespielt, die Werte der zukünftigen Arbeitswelt versucht in diesem Farb- und Arbeitsweltenkonzept umzusetzen. Und das war ein sehr spannender Prozess. Wir haben alle Elemente, die man im Räumlichen braucht, eben auch genutzt, also sei es den Boden, die Wände, die Decken, die Raumstruktur an sich, wie wir die Werte widerspiegeln können. Und das war ein ganz, ganz spannender Diskurs mit den Architekten, die uns damals begleitet haben. Also da auch die positive Wirkung von Farbe wirklich zu nutzen im Raum, also weg von diesen weiß-grauen Bürowelten, die man irgendwie so standardmäßig kennt. Also da haben wir damals in dem einen Gebäude, wo ich intensiv mitbearbeitet habe, sehr starken Fokus drauf gelegt und damit auch einen neuen Benchmark gesetzt. Also wir haben nachher noch mit dem Fraunhofer-Institut zusammengearbeitet und die haben halt auch gesagt, so, boah, die Mitarbeiterzufriedenheit ist sehr beachtlich, und haben damit auch einen neuen Benchmark gesetzt. Und das ist bestärkt mich immer weiter, da auch dran zu bleiben, Mitarbeiter einzubitten, zu hören, was brauchen die, und diese Raumpsychologie auch mit ins Zentrum der Arbeit zu stellen.
Das Interessante ist ja, dass Menschen auch unterschiedliche Wünsche an das Büro haben. Also einige fühlen sich sehr wohl im Einzelbüro und wollen ihre Ruhe haben und am besten die Tür noch zuschließen. Und andere lieben dieses Offene, indem man sich vielleicht auch mal was über den Tisch ruft. Also es gibt unterschiedliche Typen auch. Und die Frage ist dann natürlich, wie gestaltet man auch so ein neues Raumkonzept? Ich glaube, das fragen sich auch gerade viele. Wenn es eben so unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche gibt und dann vielleicht die Geschäftsführung auch nochmal einen anderen Blick hat, wie kommt man denn da zu einer Lösung? Oder findet man am Ende ganz viele Lösungen?
Ist ein ganz spannender Prozess. Das Schlagwort ist da eigentlich wirklich Vielfalt. Also einmal Vielfalt im Raumangebot, aber auch Vielfalt in der Gestaltung selbst. Also einige Menschen können sich gut konzentrieren, wenn es komplett neutral gehalten ist, also eher so weiß, hell, ohne große Ablenkung. Und manche Menschen können sich eben besser konzentrieren, wenn ein bisschen mehr Leben drumherum ist. Und diese Neurodiversität mit zu berücksichtigen in der Gestaltung ist ein großer Erfolgsgarant. Also weniger von one size fits all, sondern wirklich alle Dimensionen, die man hat in der Varianz, mit nutzen als Werkzeug. Aber man muss da ein bisschen tiefer einsteigen, um dann das passende Potpourri zu entwickeln. Das ist nicht nur ein Tag Arbeit.
Und hatte das zu der Zeit auch mit dem großen Kulturwandel zu tun, von dem man ja auch viel lesen konnte zu Otto?
Tatsächlich. Ich glaube, wir sind relativ parallel gestartet. Also die große Kulturwandelinitiative startet 2015, und wir haben 2014 angefangen, dieses Bürokonzept zu entwickeln. Und ich glaube, damals war eine Phase, wo im Vorstand sich sehr viel damit beschäftigt wurde, wie müssen wir in Zukunft oder wie wollen wir in Zukunft arbeiten, damit wir weiterhin erfolgreich sind. Und Otto hat eine wahnsinnig starke Veränderungskompetenz und auch Krisenkompetenz. Und das nutzen sie auch immer wieder für die nächste Stufe des Wandels und Kulturwandels. Und das war damals auch so ein Magic Moment. Auch mit Frauen, die in wichtige Führungspositionen im Vorstand gekommen sind. Wir haben da auch eine große Rolle mitgespielt, würde ich sagen.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Wenn ihr als Arbeitgeber attraktiv werden wollt und eure Mitarbeitenden aber auch was Gutes tun wollt, also euch um die Gesundheit kümmert, dann kommt ihr an OpenUp eigentlich gar nicht dran vorbei, denn die bieten euch alle Programme und Weiterbildungsangebote und sogar Sessions mit PsychologInnen, die eure Mitarbeitenden gebrauchen können. Wir sehen in den Studien, der Stresspegel steigt, die Arbeit verdichtet sich und hier ist es eine gute Idee, den Mitarbeitenden Angebote zu machen, damit sie sich wiederum um ihre mentale Gesundheit kümmern können. Ich habe hier was Besonderes für alle, die zuhören beim New Work Chat und das mal kennenlernen auf openup.de/unternehmen, gibt's jetzt den 13. Monat geschenkt für alle, die sagen, yep, das ist was für uns. Schaut mal vorbei auf openup.de/unternehmen und probiert's mal aus. Und wenn ihr sagt, yep, das ist was, dann schenken wir euch einen ganzen Monat. Einfach reingehen und in dem Formular New Work Chat angeben als Code. Vielen Dank und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Diana.
Werbung Ende.
Wir haben hier im Podcast schon mal drüber gesprochen. Tobi Krüger war mal hier vor einer ganzen Weile. Und ganz am Anfang dieses Podcasts war Conny Detloff mal da. Ich weiß gar nicht, ob du den auch kennengelernt hast.
Ja, wir haben auch in einem Team mal zusammengearbeitet, ganz am Anfang. Ja.
Also sehr interessant, aber es ging weiter für dich.
Ja, es ging weiter für mich. Und das wo ich genau vorhin weiter erzählen wollte, irgendwann dachte ich so, mehr vom Gleichen oder lieber was Neues. Und dann habe ich eben 2019 mich entschieden, Otto zu verlassen, bin dann 2020 in die Selbstständigkeit gegangen, habe dann das natürlich nicht wissend in die Pandemie reingegründet. Also da kam das hybride Arbeiten auf alle in Deutschland oder auf der Welt eben zu. Und das war für mich nochmal eine sehr, sehr spannende Lernreise. Zum einen natürlich die Selbstständigkeit für mich erstmal so zu erarbeiten, aber parallel auch die Arbeitswelt nochmal komplett neu zu denken und mit den Kunden gemeinsam neu zu lernen, wie gestalten wir das jetzt produktiv und auch gesund für alle. Und die letzten 5 Jahre waren einfach wirklich geprägt von einer sehr, sehr hohen Lernkurve mit allen Kunden, die wir begleitet haben. Und das sind echt eine ganze Menge inzwischen. Macht unheimlich viel Spaß. Auf jeden Fall. Ja.
Was waren denn so Fehler, die du vielleicht auch in deiner Gründungsphase, in deiner Selbstständigkeit gemacht hast, die du vielleicht heute nicht mehr nochmal machen wollen würdest?
Also es sind vielleicht 2 Fehler in Anführungsstrichen, weil also für mich sind das wahnsinnige Lernerfahrungen. Das erste war, ich habe im Gründungsjahr mich mit einer Geschäftspartnerin zusammengetan. Hab dann aber gemerkt, es funktioniert halt überhaupt nicht mit unserer Zusammenarbeit, einfach von der Art, von der Haltung, wie wir die Arbeit leben. Und da musste ich halt relativ schnell erfahren, ich kann nicht schon wieder einen toxischen Menschen in meinem Arbeitsumfeld gebrauchen. Ich muss mich da entscheiden, das loszulösen. Das war ein schwieriger Prozess, weil ich hätte es auch gerne natürlich durchgezogen, weil ich auch ein Mensch von Durchziehen bin. Aber da nochmal die bewusste Entscheidung, ich trenne mich. Habe dann alleine weitergemacht. Das war die erste Erfahrung, wo ich vielleicht nicht wieder so schnell in Kooperationen, die einen festbinden, springen würde, das als Lernen, sondern erstmal in einer lockeren Kooperation zu arbeiten, ohne feste Bindung. Das ist so das Learning daraus. Und ein zweites Learning, ich bin 22 schwanger geworden, habe parallel aber auch gleich 2 Mitarbeiterinnen eingestellt. Parallel kam die Ukraine-Krise obendrauf und da würde ich sagen, ich war vielleicht ein bisschen zu mutig. habe mich dann aber auch von einer Mitarbeiterin wieder getrennt und ich habe mir einfach zu viel zugemutet im Jahr 2022. Also gut, die Schwangerschaft kam eben kurz nachdem ich die eingestellt hatte. eigenen Ressourcen, plus die wirtschaftliche Dynamik. Auch das würde ich jetzt sagen, ist nicht ein Fehler, sondern einfach ein Lernprozess. Also wie wächst man in der Selbstständigkeit und wie wächst man gesund und auch wirtschaftlich sinnvoll? Also auch hier wieder die Verstärkung, eher im Netzwerk zu arbeiten mit Freelancer-Partnern als Learning. Also eine Mitarbeiterin, die Michelle, ich bin mega dankbar, dass sie da ist. Wir sind ein super Team zusammen und dann aber eben erweitert, bedarfsgerecht mit Freelancer-Partnern, das funktioniert unheimlich gut. Also das waren so zwei tiefe Learnings, die wirtschaftliche Flexibilität und Augen auf bei der Partnerwahl.
Das ist ja gar nicht so einfach, ne? Also wenn man vorher miteinander zu tun hat, man geht mal Kaffee trinken, man spinnt zusammen tolle Pläne, das ist das eine, dann zusammenzuarbeiten, es gibt Spannungen, ne? Es gibt vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen, wie gearbeitet wird, wie viel vielleicht auch. Das kann man ja schwer vorhersehen. Also was kannst du denn da teilen? Wie findet man denn die richtigen Leute? Wie rekrutiert man vielleicht auch?
Also ich glaube, Werte ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wertearbeit ist, also und auch die gemeinsame Vision. Und wer kann was mit oder möchte was mit einbringen? Also kann man sicherlich viel, aber dann ist wieder die Frage, wie viel gibt sich jemand auch mit rein? Und das kriegst du halt nicht über ein Interview raus. Und das ist eigentlich nur über Erfahrung, über Probezusammenarbeit. Und Rekrutierung ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Ich bin wirklich kein Experte für Recruiting an der Stelle. Aber das Bauchgefühl spielt da, glaube ich, sehr, sehr große Rolle, weil es muss gerade in kleinen Teams wirklich ein Perfect Match sein, damit es gut funktioniert. Ich hatte zwischenzeitlich auch noch mal eine Bewerberin, da dachte ich so, oh, das wäre so ein Perfect Match für uns, zu dritt zu arbeiten. Da war die Auftragslage aber dann 2023 nicht so stabil, dass ich dann im guten Gewissen wieder wachsen wollte. Und also das sind halt so Learnings in der Selbstständigkeit, da gehe ich auch ganz gerne offen und transparent mit um. Ja. Die macht man eben. Und ich glaube, das ist aber auch im großen Konzern mit dem Recruitment, merkt man, oh, einmal passt es, einmal passt es nicht. In größeren Teams fällt das dann aber vielleicht auch gar nicht so auf und man ist gar nicht in Beziehung als Führungskraft und Mitarbeiter und auch als Mitarbeiter untereinander. Aber in so kleinen Teams, das muss halt matchen.
Absolut. Ja, du hast schon von Skandinavien gesprochen am Anfang. Auch das ist natürlich nochmal interessant. Wie ist denn da deine Beziehung?
Na, das fing an mit einem Schüleraustausch. Als ich 16 war, das war 1998, kurz rechnen. Und damit fing die Liebe eigentlich so an. Ich habe dann nochmal in Schweden studiert, in Uppsala. Und auch da eigentlich so die beste Zeit meines Studiums verbracht und einfach gemerkt, dass diese Werte, diese Kultur, die Menschen mir so unheimlich gut tun. Also jedes Mal, wenn ich meine Füße auf schwedischen Boden lege, kommt ein breites Grinsen auf meinem Gesicht. Und habe eigentlich jedes Jahr irgendwie meine Freunde besucht, mich da getummelt. Ich bin auch gerne auf der Stockholm-Messe für Light and Furniture, auch in Dänemark natürlich. Also irgendwie diese Liebe zu Design, zu den Menschen, zu der Haltung ist geblieben, prägt mein Sein, mein Wirken, auch die Werte von Skandinavien mit.
Ja, beschreibt die doch mal, wie ist denn das Miteinander?
Ja, diese Gleichberechtigung, diese wirklich auf Augenhöhe miteinander reden, da ist nicht irgendwie Status, das ist sehr wichtig, man erlebt das auch, jetzt bin ich keine Klatschpressenleserin, aber das, was man so mitbekommt, auch mit dem Königshaus, die sind einfach wahnsinnig nahbar, ne? Da ist nicht so eine große Distanz, die zeigen sich als Menschen mit allen Stärken und Schwächen, die sie haben, und das ist akzeptiert, das wirkt für ein hohes Vertrauen in der Kultur. Und diese Transparenz spielt einfach, also man redet da auch offener über Gehalt und Geld und einfach, weil auch alle gleichberechtigt sind. Auch die sozialen Unterschiede werden abgefedert durch das System, auch wenn man ins Krankensystem reinschaut. Auch wie Eltern, ne? Also dieses, wenn man Elternzeit bekommt, da hat ja auch jeder Mann wie Frau 90 Tage per se zugeschrieben von der Elternzeit. Das sind schon mal 3 Monate. Das ist ein bisschen mehr als in Deutschland und auch in Summe mehr Zeit verfügbar für Elternzeit, aber auch mit einer hohen Flexibilität, das finde ich halt wahnsinnig stark. Damit macht man sich aber erst Gedanken, wenn man selber Eltern ist, wie das so im deutschen System ist. Aber grundsätzlich auch flache Hierarchien. Ja, das erlebt man schon sehr auch im schwedischen Unternehmenskontext, dass die Hierarchien eher flacher sind, die Menschen wieder näher beieinander sind. Auch Vertrauen, wie schon gesagt, im privaten Kontext, das spielt sich auch in Unternehmen wieder, dass man erstmal mit dem Vertrauensvorschuss auch reingeht und mit dieser Haltung, alle Menschen sind gut. Ne? Also Personen sind erstmal gut und haben diese positive Absicht. Und da können wir als Deutsche, glaube ich, noch mal ein bisschen lernen, da mehr ins Vertrauen zu kommen. Und ich denke, dass die Schweden oder Skandinavier, ich bin halt mehr auf Schweden fixiert, also ich wahrscheinlich stellvertretend für alle in Skandinavien, so eher diplomatischer in der Kommunikation. Ich muss zugeben, da darf ich mir auch noch ein Scheibchen von abschneiden. Ich bin da vielleicht in meiner Kommunikation auch manchmal recht deutsch, mehr direkt. Aber die Schweden sind halt schon eher konsensorientiert und holen halt alle mit ins Boot, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Und das mag halt erstmal länger dauern in der Entscheidungsfindung, aber alle stehen halt dahinter. Du hast halt nicht diese querschießenden Torpedos, die deine Entscheidung immer wieder in Frage stellen. Ich muss zugeben, auch ich war immer mal wieder ein querschießender Torpedo, weil ich halt nicht eingebunden war in Entscheidungen, die über meinen Kopf hinweg entschieden wurden im Unternehmenskontext. Also ich kann mit stark hierarchischer kontrollierender Führung, konnte ich, als ich noch in meiner Konzernwelt war, auch nicht gut umgehen. Weil mir das einfach, ja, das Wertesystem nicht passte.
Ja.
Und das erlebe ich in Schweden halt sehr, sehr anders. Und wir versuchen das eben auch zum einen, wir als Hey-Team intern natürlich zu leben, aber auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden, das so reinzutragen, dass wir da halt diese Werte vertreten. Und das erleben wir immer mit einem sehr positiven Feedback.
Gibt es denn eigentlich in Schweden oder in Skandinavien auch eine Vorstellung von New Work?
Diesen Begriff findet man da ehrlicherweise nicht.
Den findet man immer nur in Deutschland.
Ja, ich denke, das haben sich schlaue Leute als super Marketing ausgedacht. Friedrich Bergmann hat das natürlich als Headline gehabt, aber es wird in Deutschland doch durchaus missbraucht. Kann man jetzt auch nicht anders sagen. Und es ist auch der Beraterzunft zuzuschreiben, muss ich hier auch mal einfach ganz ehrlich sagen, nicht jeder, der sich mit New Work Facilitator oder New Work Experte betitelt, ist auch einer, nur weil man gerade mal Ausbildung gemacht hat, ist man das einfach noch nicht. Ne? Also man braucht wahnsinnig viel Erfahrung.
Ich habe es gerade bei LinkedIn vor ein paar Tagen gesehen, da kommentierte jemand bei mir und der stand dann bei seiner Beschreibung New Work, ganz toller Begriff, Anglizismus, New Work, dies, das. Und dann guckte ich rauf, der war halt im Vertrieb von einem Büromittelzulieferer. Also du kannst halt schreiben, da kannst du halt Bleistifte und so bestellen. Ja.
Ja, und das macht es halt schwierig und dadurch ist die Akzeptanz von dem Begriff New Work einfach in den Keller gesunken. Dabei steckt da so wahnsinnig viel Wertvolles drin für die Weiterentwicklung der Arbeitswelt. Und man muss ja auch nicht alles neu machen. Wir haben ja auch vieles Gutes, auf das wir uns stützen können und bewahrenswert ist. Aber dennoch dürfen wir hinterfragen, was brauchen wir für eine schlagfertige Wirtschaft in Deutschland? Also wir sind ja irgendwie gerade in so einer Ohnmachtstellung, wie so ein Opossum, was sich auf den Rücken legt. So, oh, ich bin mal gerade kurz tot, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also wir dürfen da einfach wieder stärker hingucken, was hat uns hierher gebracht, was sind unsere Stärken und was lohnt es sich zu verändern. Auch in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und das sind so Ansätze, wie sie in Skandinavien einfach in der Kultur verankert sind. Partizipation, Augenhöhe, Leute mit ins Boot holen. Gerade in Krisenzeiten finde ich es umso wichtiger, Leute mit einzubinden. Weil da die Schwarmintelligenz zu nutzen, Lösungen zu entwickeln, ist einfach so irre wertvoll.
Aber genau in der Krise wird es oft nicht gemacht, ne? Da geht man dann zurück zu Command und Control und versucht irgendwie die Sicherheit zu konstruieren und versucht irgendwie zur Entscheidung zu kommen. Natürlich ist es mit den Entscheidungen auch nicht so einfach, wenn man möglichst viele einbezieht. Dann muss man erstmal einen Meinungsbildungsprozess irgendwie durchführen. Aber vielleicht kannst du uns auch mal so ein bisschen in deine und eure Arbeit mitnehmen. Ihr begleitet ja Unternehmen auch in diesen Zeiten, in der ja viel aufbricht und eben nicht mehr so weitergearbeitet werden kann, wie auch vor der Pandemie. Wie sind da so eure Insights eigentlich? Und was gebt ihr Unternehmen auch gerade mit in dieser Zeit, in der man sich fast auf den Rücken legen möchte?
Also tatsächlich arbeiten wir meiner Beobachtung eigentlich nur mit Kunden zusammen, die auch wirklich was verändern wollen. Also an die, die nichts verändern wollen, an die kommen wir ja gar nicht ran, weil die, die suchen ja nicht nach Unterstützung von außen. Insofern kann ich hier eigentlich erstmal nur positiv sprechen, dass sie zuhören, Impulse mitnehmen und auch die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, wie miteinander kommuniziert wird, auch hinterfragen und da partizipativere Ansätze finden. Wir begleiten auch einen Kunden, der hat einen Standortwechsel vor sich und da war halt, seitdem das bekannt wurde irgendwie gar nicht weiter kommuniziert und jetzt sind wir da nach über einem Jahr reingestiegen als Kommunikations- und Change-Unterstützung und wir schaffen es hier, Leute wieder mit einzubinden, mit abzuholen, auch über Führungskräfte-Workshops. Auch die suchen ja nach Input, nach Mitteln, nach Medien, wie sie das wieder an ihre Teams tragen können. Also da wirklich in die Unterstützung zu gehen, sei es mit Führungskräfte-Workshops, mit Team-Workshops, weil auch hier sind Führungskräfte nicht immer in der Lage, selber solche Team-Workshops durchzuführen, damit man hier also Veränderungsprozesse, die durchaus ja sehr emotional sein können oder auch sind, einfach wirklich gut und nachhaltig umsetzen kann. Weil du hattest ja auch vorhin das Stichwort Mitarbeiterbindung gesagt.
Ja.
Gerade in Veränderungsprozessen verlierst du halt, wenn du die nicht gut kommunikativ und auch nicht klug begleitest, verlierst du Mitarbeiter. Und ja, es gibt jetzt Situationen in Unternehmen, wo sie sagen so, ach naja, wenn wir jetzt ein paar verlieren, ist es irgendwie auch nicht schlimm. Aber meistens gehen ja dann die wichtigen, die Wissensträger, die super schnell woanders wieder ihre Heimat finden. Und das kann man sich eigentlich nicht leisten in so Zeiten, wo wir so eine hohe Komplexität und Veränderungsdynamik erleben, dass wir gerade die Wissensträger verlieren. Die Kosten, die das und die Lücken, die das Unternehmen reißt, das da ist der Business Case relativ schnell gemacht, mal kurz eine Beratung für Change Kommunikation reinzuholen. Da tun sich, würden sich viele Unternehmen, glaube ich, sehr helfen, wenn sie hier in den hohen Veränderungsdynamiken relativ stark in der Kommunikation sind und nicht, wir machen das jetzt so, mit Control und Demand agieren.
Du hast auf LinkedIn auch einen Post darüber geschrieben und mal nachgefragt zum Thema Mitarbeiterbindung, was da wohl wichtig sei. Geld ist natürlich das eine und nach wie vor auch extrem wichtig, ist ja schließlich kein Hobby. Aber dann geht's weiter. Was bindet Mitarbeitende? Was kannst du denn teilen? Was hilft?
Also sowohl in der Umfrage als auch in den Statistiken zeigt das eben auch in unserer Arbeit, sehen wir, dass Wertschätzung und Kommunikation, also regelmäßiges Feedback an der Stelle, das ist gleichzusetzen auch mit Partizipation, einfach wahnsinnig wertvoll ist und der große Treiber auch ist für Mitarbeiterbindung, weil sie das Gefühl haben, Einfluss nehmen zu können. Also sie sind Teil eines Ganzen und verstehen das darüber dann auch mehr, als wenn sie nur per Order gesagt bekommen, bitte machen. So. Da gibt es Menschen, die können damit gut umgehen. Es gibt aber durchaus auch Menschen, die brauchen ein bisschen mehr Kontext, ein bisschen mehr Sinn dahinter und auch ein Feedback, das Gefühl für Weiterentwicklung. Und das sind neben dem Geld, also das ist unstrittig, wenn das Geld nicht, die Entlohnung nicht fair gestaltet ist, dann ist es auch leicht zu wechseln. Dann kannst du so viel Feedback geben, wie du möchtest, aber ein faires Gehalt ist schon wichtig. Aber mit diesen, ich sag mal, weicheren Faktoren machst du es Konkurrenzunternehmen schon ein bisschen schwieriger, Menschen abzuwerben. Und Menschen überlegen auch erst darüber nach zu wechseln, wenn sie sich in diesen, ich sag mal, weicheren Faktoren nicht mehr gesehen fühlen. Also mit Weiterbildungsmöglichkeiten, Wertschätzung, Feedback. Das sind einfach so, leichte Elemente, Mitarbeiter zu binden, zu halten, gerade wenn es eben nicht wieder 10% Gehaltssteigerung sein kann. Und was mich ja auch mal ein bisschen, die Wirtschaft so hinterfragen lässt, da gibt es ja Organisationen, da wird jetzt gestreikt und die sind bekanntermaßen auf einem sehr, sehr hohen Gehaltsniveau.
Ja.
wo ich mich dann frage, kann man bitte einer über den Tellerrand gucken und ein bisschen demütig sein? Also das sind dann irgendwie wieder so Sphären, wo ich denke, boah, vielleicht ist hier auch die Kultur für Wertschätzung nochmal zu hinterfragen. Ja, also spannendes Thema, aber nicht mit einer einen Antwort zu beantworten mit Mitarbeiterbindung. Das ist sehr stark vom Individuum abhängig und auch Gehälter sind, da gibt es zwar keine einheitliche Studienlage, aber es gibt ja irgendwo so eine Grenze, wo Gehalt nicht mehr so eine große Rolle spielt, wenn du diesen privaten finanziellen Druck nicht mehr hast und trifft meistens außertarifliche Mitarbeiter. Also wenn man da an so einer Grenze angekommen ist, gerade da spielen diese weicheren Faktoren nochmal eine hohe Rolle.
Ja. Geht also um die Unternehmenskultur. Mhm. Vielleicht brauchen wir da mehr Hücke in den deutschen Unternehmen.
Ja, Hücke, so ein schönes Schlagwort, dieses vielleicht auch dieses nicht zu viel, nicht zu wenig Gefühl, dass man einfach einen guten Mittelwert findet, aber auch dieses Wohlfühlen bei der Arbeit, das Gesehenwerden, das Wertschätzen. Ja, dieses, ich will Hygge gar nicht so verankern in der Arbeitswelt, dass dieses zu gemütlich und dieses Wohnzimmergefühl braucht es gar nicht. Es sollte jetzt auch nicht zu kuschelig sein. Also das würde ich jetzt auch nicht so 100% vertreten.
Nicht so cozy, sondern schon
ein bisschen Hygge schon ganz gut und ein bisschen Zielorientierung, wo wollen wir hin? Das ist, glaube ich, nochmal dieses alle sich unterhaken und hey, wie kriegen wir die Kräfte gebündelt nach vorne? Ich glaube, das ist gerade noch mal ein bisschen wichtiger in Deutschland. Also Hygge ja, aber mehr dieses lass uns was anpacken. Mentalität, ja,
positiv.
Das ist ein bisschen stärker, Lösungsorientierung, Zielorientierung, Klarheit. Und ich glaube, viele sind auch gerade einfach nicht klar. Also angefangen bei der Unternehmensspitze, weil einfach so irre viel passiert. Und in dieser unsicheren politischen Lage gerade kann man es auch gar nicht verdenken. Also ich hoffe sehr stark, dass wir irgendwie bald wieder Stabilität reinbekommen, dass hier auch wieder mehr Klarheit und Ausrichtung entsteht. Ja. Wir müssen mit dieser Unsicherheit gerade einfach umgehen.
Du hast schon am Anfang erzählt, du bist dann Mutter geworden. Ja. Das ist ja eine Herausforderung, ne? Wenn man eine Firma leitet und dann auch noch die Familie hat. Wie schaffst du das, die Bälle in der Luft zu halten?
Gar nicht. Also die großen Bälle bleiben oben, aber es sind durchaus auch mal Bälle runtergefallen. Das kann ich jetzt auch gar nicht anders sagen.
Ist also bei mir auch so.
Mein LinkedIn dieses Jahr, ich bin ja 2023 Top Voice geworden und dieses Jahr mit Kindercare und es ist vielen guten Aufträgen ist halt da auch ein Ball mal runtergefallen.
Jetzt bist du Top Mother.
Jetzt bin ich Top Mother, mein Partner ist Top Father. Wir machen das irgendwie auch gleichberechtigt. Also wir arbeiten beide 80%. Und 80% in der Selbstständigkeit, das können mal 70% sein, können auch mal 140% sein. Aber ja, es geht. Ne? Aber auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, als ich damals schwanger wurde, dachte ich so, oh mein Gott, wie soll das denn funktionieren? Ich will hier gerade ein Unternehmen aufbauen. Ich war nicht die happiest mother ever oder mother to be ever. Ich war vielfach in
der schwere Aufgabe.
Ja. Also wie kommt das? Wie wird's gut gehen? Wie organisiere ich das alles? Jetzt rückblickend kann ich sagen, hey Leute, es funktioniert. Aber das Wissen hast du halt einfach nicht vorher. Und mir ist also jetzt mit, wo wir beide, also mein Vater hat auch ein Jahr Elternzeit genommen, damit ich in der Selbstständigkeit weiterlaufen kann.
Cool.
Ganz ehrlich, wenn du als Selbstständige, du fährst erstmal in Deutschland durch alle Raster als selbstständige Mutter oder Schwangere und du musst halt einfach weitermachen, weil sonst kannst du entweder den Laden dicht machen oder du fängst wieder bei Null an, was Akquise und Netzwerk angeht. So. Naja, was ein Ball ist auch runtergefallen, so Netzwerken, das kriegst du mit einem Baby zu Hause. Also die meisten Netzwerkveranstaltungen sind abends.
Ja, das ist schwierig.
So, okay, ich kann leider nicht. Oh ja, vielleicht kann ich es hin. Das ist schon echt mega, mega schade, weil dadurch geht auch viel Potenzial für spannende Kontakte einfach verloren. Inzwischen kriege ich das wieder ganz gut hin, habe auch dieses Jahr selber noch ein Netzwerk gegründet mit anderen tollen Frauen zusammen, das Workplace Women Network. Aber ich dann dachte, das Netzwerk, was ich eigentlich gerne hätte, gibt's irgendwie noch nicht. Und dann mache ich es gerade mal selber.
Ja, erzähl doch gerne noch davon.
Das war deswegen auch ein sehr, sehr schöner Magic Moment. Und vielen Dank an die vier anderen tollen Frauen, die da mitgezogen sind. Ja, Workplace Women Network, eine Idee, die wir jetzt hier in Hamburg gestartet haben, aber vielleicht auch Potenzial für weitere Städte hat, Frauen zusammenbringen, die rund um die Workplace-Transformation arbeiten und nicht nur rein im Architekturbereich, also da gibt es ja so Netzwerke, dann gibt es auch Organisationsentwickler-Netzwerke, auch im Workplace-IT-Kontext gibt es sicherlich auch Netzwerke, aber wir machen ja alle gemeinsam und haben das Ziel, die Arbeitswelt zu verbessern. Und das war die Idee, das Workplace Women Network, dass da alle Interessen zusammen an einem Tisch kommen und wir uns gegenseitig empowern. Also wir sprechen weniger über inhaltliche Themen, das schon auch mal, aber eher erst Seitennote, sondern wir haben jetzt auch, machen das einmal im Quartal, das Treffen, wo wir über Purpose sprechen, über Werte, über Stärken sprechen, Impulse reingeben, dass wir halt wirklich die Zeit, die wir da verbringen, weil wir einfach selber ja wissen, Zeit ist kostbar, auch immer mit einem Mehrwert hintersehen ist. Und das ist unsere große Vision. Und waren vier mega tolle Veranstaltungen, wo wir merken, hey, wenn wir als Frauen zusammenkommen, und ja, es ist diskriminierend, weil Männer sind damit nicht dabei, einfach so ein sicherer Raum für Austausch, für Nähe. Und es ist irre, wie Menschen, die sich fremd sind, so schnell auf so eine tiefe Gesprächsebene kommen. Es ist jedes Mal so ein Flash, der da über einen rübergeht, wie toll dieser Raum genutzt wird. Richtig gut. Also,
cool. Ja. Wir packen natürlich alles in die Shownotes gerne, also auch dein LinkedIn, Webseite, Community auch sehr gerne. Und danke dir schon mal für das Gespräch und den Appetizer, da auch mehr reinzugucken ins Hey-Team und das, was ihr so tut. Vielleicht kannst du abschließend auch noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat.
Ich finde, das Buch, wenn es gerade um die skandinavischen Werte geht, 8 Stunden mehr Glück. Ganz großartig von Maike van den Bloem. Mhm. Vielleicht gar nicht so bekannt, aber sie hat tatsächlich viel in Skandinavien, in Schweden auch Firmen untersucht und gesprochen, wo es darum geht, welche Werte machen sie aus und machen sie erfolgreich und warum sind denn Menschen in Schweden, auch wenn man mal auf die Studienlage schaut, glücklicher als in Deutschland. Und auch die Mitarbeiterzufriedenheit ist in Schweden, wenn man diesen Engagement-Index von Gallup anschaut, bei 70% Mitarbeiterzufriedenheit. Und in Deutschland sind wir, glaube ich, bei 45%. Also da ist schon ein recht großer Unterschied. Und Maike van den Bloem, finde ich, greift das sehr, sehr gut auf. Warum, wieso, weshalb hier die Zusammenarbeit vielleicht besser funktioniert. Warum auch eine Innovationskraft in Schweden stärker ist als in Deutschland. Und das lohnt sich auf jeden Fall mal zu lesen. Ich fand das ein sehr schönes Buch und cool. Das ist wahrscheinlich noch gar nicht so bekannt und in dieser klassischen New Work-Literatur nicht so.
Ist umso besser, mal wieder ein ganz anderes Buch mit reinzunehmen, das wir hier auch noch gar nicht besprochen hatten. Vielen Dank dafür. Schön, dass du da warst. Schöne Grüße nach Hamburg. Ich habe auch gestern gerade gelesen, in Hamburg leben die glücklichsten Menschen in Deutschland. Du bist offensichtlich einer davon. Ja. Schön, dass du da warst.
Danke, Gabriel. Alles Gute für dich.
Dank dir. Bis bald. Ciao. Ne? Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge mit Diana. Folgt ihr mal, es lohnt sich. Ich packe euch alles in die Shownotes. Außerdem freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dann bekommt ihr jeden Freitag eine neue Episode auf die Ohren. Wenn es euch gefällt, dann bewertet den Podcast bitte in eurer Podcast-App mit 5 Sternen und schreibt doch gerne eine kleine Rezension dazu. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auch immer über Feedback. Schreibt mir gerne über LinkedIn oder über meine Webseite gabrielrath.com. Dort seht ihr auch, was ich noch sonst so tue, wo ich unterwegs bin. Auch als Keynote-Speaker und Moderator bin ich am Start. Könnt ihr mich buchen für eure Veranstaltung. Und wenn ihr einen Podcast startet oder weiterentwickeln wollt, dann komme ich auch gerne als Sparringspartner dazu. Also, ich freue mich, von euch zu hören. Ihr könnt natürlich auch als Podcast-Werbepartner hier an Bord kommen. Ich habe ein Pitch-Deck, das schicke ich euch sehr, sehr gerne zu mit allen Zahlen, Daten, Fakten. Wir schauen gemeinsam unter die Haube hier vom New Work Chat. Also, auch das ist möglich. Kommt an Bord zum großen Jubiläum. Die 300. Folge, wie gesagt, steht bald an. Und wir haben noch einiges vor. Wir sind noch lange nicht am Ende. Viele schöne hanseatische Grüße aus dem hohen Norden. Und ich würde vorschlagen, ihr bleibt gesund und bleibt connected.